von mürrischen Käuzen nebst Personal. Der Typ des kompromisslosen Eigenbrötlers, wie er aufs Eindrucksvollste von Onkel Hahn verkörpert wurde, war in den Kreisen der hier anvisierten Bourgeoisie und im Randbezirk ihrer Bohème keine Seltenheit. Er musste nicht unbedingt mit seiner Umwelt zerfallen sein. Er konnte, solange sie sich des ohnehin aussichtslosen Versuchs enthielt, ihm ihre Konventionen aufzwingen zu wollen, ein durchaus friedfertiges Auslangen mit ihr finden und wurde dann nicht bloß toleriert, sondern gehätschelt als willkommenes Objekt eines Mäzenatentums, das ihn insgeheim um seine eigenwillige Lebenshaltung beneidete und sich an ihm für manche selbstverschuldete Einbuße schadlos hielt. Glückliche Umstände haben mir einmal sogar Einblick in das praktisch als nicht existent geltende Liebesleben dieser Spezies gewährt, zu einer Zeit, da sich das meine auf Leid und Lyrik getränkter Pubertätsbasis abspielte. Ein akuter Fall meines Leidens begab sich eines Sommers in Alt-Aussee, zu dessen Stammgästen auf Kosten wohlhabender Freunde seit vielen Jahren der Dr. Juris Heinrich Frankl gehörte, laut eigener stolzer Aussage Wiens ältester Konzipient und bar jeglichen Ehrgeizes, es jemals bis zur Advokatur zu bringen. Er muss damals schon beträchtlich über 50 gewesen sein, und der trostreiche Zuspruch, den er mir auf einem langen Spaziergang angedeihen ließ, atmete zu ungefähr gleichen Teilen den Duft des von ihm hochgeschätzten Enzianschnapses und die Weisheit des Alters. Um mich von der Nichtswürdigkeit des weiblichen Geschlechts im Allgemeinen und von der Unsinnigkeit meines Liebeskummers im Besonderen zu überzeugen, entwickelte er mir seine erfahrungssatte Lebensphilosophie, die sich auf merkwürdige Weise den in seiner Jugend von Wedekind und Karl Kraus verfochtenen Thesen annäherte und ungefähr darauf hinauslief, dass Liebe in der bürgerlichen Welt immer und überall etwas Käufliches sei und dass man sie deshalb besser gleich in der deklariert käuflichen Form genießen solle, das wäre die sauberste Lösung, und die habe er sich schon frühzeitig zu eigen gemacht. Er möchte sie auch mir empfehlen, um mich vor künftigen Enttäuschungen zu bewahren, denn alle Weiber, einschließlich der sogenannten Anständigen, seien im Grunde Dirnen. Ich schwieg, nicht etwa aus Zustimmung, sondern weil ich dem um gut 3 Jahrzehnte Eltern nicht widersprechen wollte. Nur einmal im Leben, so fuhr er nach einer kleinen Pause fort, sei ihm eine Ausnahme von der Regel begegnet, eine Ballbekanntschaft, die ihn hernach von Wein und Walzerseligkeit beschwingt, in ihre Wohnung mitgenommen hat, er sehe sie noch vor sich, wie sie im Negligé an ihrem Toilettentisch mit dem dreigeteilten Spiegel saß, um die Spangen und Haarnadeln aus ihrer hochgesteckten Frisur zu entfernen, indessen er vom Kanapee dahinter seine selig erwartungsvollen Blicke unverwandt auf sie gerichtet hielt. Und da hätte sie sich lächelnd zu ihm umgedreht und gesagt, »Aber bilden Sie sich nichts ein, Doktor, mich kann jeder haben.« Dr. Frankl war am Ende seines Berichts angelangt. Versonnen blickte er ins sommerliche Ausseherland, ehe er abschließend hinzufügte, das war die einzige anständige Frau, mit der ich es in meinem ganzen Leben zu tun hatte. Trinkfreudigkeit und Geringschätzung der Frauen gehörten auch zu den Wesenszügen des im Übrigen völlig anders gearteten Jingo Deutscher, wie er mit seinem richtigen Vornamen geheißen hat, weiß ich nicht. Ich habe ihn auch bald wieder aus den Augen verloren, behalte ihn jedoch aus 2 Gründen in verehrungsvoller Erinnerung. Er war einer der ersten Leistungsschwimmer und Wasserballspieler Österreichs, hätte beinahe an der Stockholmer Olympiade von 1912 teilgenommen und zählte somit zu den Pionieren eines Sportzweigs, in dem auch ich beträchtlich später einige Lorbeeren eingeheimst habe. Für den oder jenen versprengten Leser meines Romans »Die Mannschaft« wird das nichts Neues sein. Die anderen müssen sich halt damit abfinden. Und überdies oder eben darum war Jingo Deutscher der Held und Urheber der wahrscheinlich verblüffendsten Zeitungsüberschrift, die jemals in einer Gerichtssaalrubrik erschienen ist. Sie lautete, in den Anführungszeichen direkter Rede, »Ich habe hier nicht gebadet, ich bin nach Hause geschwommen.« Und das kam so. Bald nach dem Ersten Weltkrieg begann sich an der Donau im Gebiet von Klosterneuburg bei Wien der Badeort Kritzendorf zu etablieren, der in den folgenden Jahren großen Aufschwung nahm. Zunächst jedoch bestand er nur aus ein paar Badehütten, manche nicht viel mehr als geräumige Umkleidekabinen, andere bereits mit etlichem Komfort ausgestattet und Vorläufer der später so beliebten Wochenend-Bungalows. Ein mit Jingo Deutscher befreundetes Ehepaar besaß eine solche Badehütte und hatte ihn dorthin eingeladen. Ob die Einladung in Vergessenheit geraten war, ob Jingo sich im Tag geirrt oder sich einfach zu spät eingefunden hatte, gleich viel. Als er schon in der Abenddämmerung die Badehütte erreichte, fand er sie versperrt und der menschenleere Strand machte eine Suche nach den Besitzern von vornherein überflüssig. Nun verhielt es sich damals mit den Verkehrsmitteln zwischen Wien und den Vororten äußerst dürftig. Autobusse gab es noch nicht, Privatautos und Taxis hatten Seltenheitswert und der zur Bahnstation zurückgekehrte Jingo musste feststellen, dass der letzte Vorortezug nach Wien bereits abgegangen war. Nochmals suchte er die Badehütte auf in der irrationalen Hoffnung, dass seine Gastgeber mittlerweile dort aufgetaucht wären oder dass sie geschlafen hätten und ihn jetzt einlassen würden. Natürlich war nichts dergleichen der Fall. Und Jingo stand, außer vor der beharrlich verschlossenen Badehütte, auch vor der Frage, wie er jetzt von Kritzendorf nach Wien kommen sollte. Wenn er nicht auf der Rossauerlände einer Uferzeile des Donaukanals gewohnt hätte, wäre ihm wohl nichts anderes übrig geblieben als ein stundenlanger, beschwerlicher Rückweg zu Fuß. So aber besann er sich seiner Schwimmervergangenheit, entledigte sich vom Dunkel der anbrechenden Nacht geschützt seiner Kleidung, formte sie zum Bündel, das er durch eine offene Oberluke in die Badehütte praktizierte, und warf seinen immer noch mächtigen, wenn auch leicht verfetteten Körper in die Fluten der Donau. Am Nussdorfer Wehr stieg er in den Donaukanal um, und kurz vor Mitternacht sah der an der Brigittabrücke diensttuende Wachebeamte eine nackte, triefend nasse Männergestalt ans Ufer klimmen. Er schritt pflichtgemäß ein und tat das mit einer Frage, die bei sogenannten Perlustrierungen, das heißt bei der Anhaltung verdächtiger Personen, üblich ist. Er fragte, und Jingo vergaß an diesem Punkt seines Berichts niemals die Feststellung, dass das für ihn die eigentliche Pointe der Geschichte sei, er fragte: »Haben Sie Papiere bei sich?« Die Antwort erfolgte unter abfälligen Bemerkungen über den mangelnden Intelligenzgehalt der Frage. Und da der Angehaltene, wie es später im Protokoll hieß, auch sonst ein renitentes Verhalten an den Tag legte und durch unglaubwürdige Angaben die Amtshandlung ins Lächerliche zog, wurde er an Ort und Stelle verhaftet und nach Bedeckung seiner Blößen durch den Polizeimantel auf die nächste Wachstube gebracht. Dort erwies sich die unglaubwürdige Angabe, dass er in einem nahe der Brigittabrücke gelegenen Mietshaus wohne, als zutreffend, und mangels irgendwelcher Zeugen in der nächtlich ausgestorbenen Gegend konnte ihm weder eine Erregung öffentlichen Ärgernisses noch ein Vergehen gegen das öffentliche Sittlichkeitsgefühl zur Last gelegt werden. Andererseits konnte und wollte man ihn auch nicht ungeschoren davonkommen lassen. Infolgedessen beschuldigte man ihn wenigstens des Badens an verbotener Stelle. Und gegen diese Anschuldigung verantwortete sich Jingo Deutscher mit dem eingangs als Zeitungsüberschrift zitierten Argument, das jetzt schon nicht mehr so verblüffend klingt. Er hatte tatsächlich nicht gebadet. Er war tatsächlich nach Hause geschwommen.